So, ihr Lieben, ihr habt ja schon gehört, was das Thema heute ist. There is hope, Umgang mit Sorgen. Und ich habe den einen oder anderen heute früh gefragt, jetzt nicht allzu viele, und gefragt so, worum sorgst du dich, was ist so deine Sorge? Und ein, zwei Leute haben gesagt, ich habe keine Sorgen. A, glaube ich dir das nicht. Aber B, dachte ich, oh, schöne Antwort, super. Und eine andere Person hat gesagt, ich bin total ausgeglichen. Ich dachte, oh, schön, das ist richtig toll. Kurze Frage, bevor ich bete, was haben Nudeln und Sorgen gemeinsam? Man macht sich immer zu viele. Kennt ihr das? Also ich mache immer zu viele Nudeln. Und ich glaube, so geht es uns manchmal auch mit den Sorgen. Aber bevor ich ins Thema einsteige, will ich gerne beten. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Liebe, deine Güte und deine Barmherzigkeit. Und ich danke dir, dass du dich um uns sorgst und dass du dein Herz ausschüttest und dass du uns liebst. Und ja, dass das auch heute Morgen gilt, Herr. Und ich lade dich ein, dass du unsere Herzen öffnest, Herr, für das, was du sagen möchtest. Amen. Amen. Ich bin ein Mensch, ich mache mir relativ viele Sorgen leider und dazu glaube ich nachher noch ein bisschen mehr. Ich habe eine Studie gefunden, in der es um Sorgen ging, eine ganz aktuelle, da gibt es von McKinsey Studien und von diversen Versicherungen und Krankenversicherungen und so weiter. Und eine ganz, ganz große Sorge in diesem Jahr war alles, was um Klimapolitik ist. Jetzt ist es so, dass es immer auch altersabhängig ist, ja, wenn du aus dem Rahmen fällst, was ich jetzt sage, dann heißt das nicht, dass du irgendwie merkwürdig bist, aber es gibt gerade so alles, was so 35 und jünger ist, eher nochmal eine größere Sorge um das, was mit unserem Planeten passiert. Ja, wenn du jetzt älter bist als 35, sagst, ich sorge mich auch, dann okay, ja, das ist völlig in Ordnung. Aber das ist schon, die Statistik zeigt, dass sich sehr, sehr viele Menschen gerade so, was den Klimawandel angeht, Sorgen machen. Ja, im Osten sind das 45%, im Westen 41%, die sich wirklich da auch engagieren und sagen, okay, das geht nicht einfach an uns vorbei. Es sind ein paar mehr Frauen als Männer, ganz wertfrei gesagt, und gerade eben auch die Jüngeren mehr. Es gibt so eine Statistik, die zeigt auf, dass in jedem Jahr seit 2008 ist das, glaube ich, 2005 irgendwie jedes Jahr so eine Sorge breit macht, so gesellschaftlich-politische Sorgen. Und ich komme gleich dazu, dass es unterschiedliche Sorgen gibt. So gab es im Jahr 2005 bis 2008 so Sorgen um die steigenden Lebenserhaltungskosten. Auf einmal sind Butter, Milch und so Standardsachen, die relativ günstig waren, sind auf einmal teurer geworden. Ich weiß noch, dass es eine Zeit gab, wo Butter weniger als 1 Euro gekostet hat. Ja? Und das ist ja jetzt nicht mehr der Fall. Wenn das so ist, dann bezweifle ich da irgendwie eine gute Qualität. Aber anyway, also das war so in den Jahren, es sind auf einmal Preise gestiegen. So 2009, 2010 war das so, dass eine schlechtere Wirtschaftslage irgendwie gab und dass sich auch da Menschen mehr Sorgen gemacht haben. Inzwischen 2011 und 2015 und 2012 war das so, von allen Befragten 73%, die sich richtig Sorgen gemacht haben aufgrund der EU-Schuldenkrise. Auf einmal wurde diese Thematik, diverse Länder in Europa sind pleite und da müssen die anderen einditschen. Das heißt doch für mich, meine Steuern werden erhöht, ich muss dann mehr abgeben und dann dadurch hat man dann irgendwie auch finanzielle Sorgen. 2016, 2017 dann irgendwie die Thematik Terrorismus, auch davor schon, aber gerade in den Jahren ist das nochmal gestiegen. 73% der Befragten 2016 haben gesagt, wir haben richtig Sorge, dass der Terrorismus irgendwie auch herkommt. Und das haben wir auch erlebt leider in den letzten Jahren, dass beispielsweise in Berlin ein Bus in einen Weihnachtsmarkt reingefahren ist. Und dann natürlich macht sich die Sorge breit und dann kümmert man sich irgendwie drum, gedanklich, und redet in der Familie drüber, in der Schule. Was ich interessant war, im Jahr 2018, neben all den Sorgen, die es geben könnte, haben sich 69% der Befragten ausgesprochen darüber, dass sie eine Gefahr sehen durch die Trump-Politik in der Welt. Ja, dass sie sagen, hey, das ist gerade richtig, richtig schlimm, was der macht, ja, und deswegen machen wir uns total Sorgen, wie er mit anderen Menschen wie Kim Jong-un und so umgeht, ja, das ist ganz gefährlich und würde uns auch betreffen. Und dieses Jahr, das war aber sehr gering, 56% der Befragten haben gesagt, wir sehen eine Überforderung darin, Flüchtlinge irgendwie aufzunehmen. Und so gibt es so gesellschaftspolitische Themen, die man sich immer Sorgen macht. Irgendwie wird es auch gefühlt geschürt, weil wenn man fernsieht, wenn man Nachrichten guckt, Tagesschau oder sonst irgendwas, dann kommen diese Thematiken immer auf. Ja? Wenn man irgendwie eine Zeitung liest, dann merkt man, da sind ganz schön viele Themen und irgendwie belasten die mich auch. Und irgendwie mache ich mir auch Sorgen. Es gibt aber auch unterschiedliche Arten, wie man damit umgeht. Und ich würde sagen, es kommt immer auf den Lebensbereich an. Ja? Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, es gibt berechtigte Sorgen und unberechtigte Sorgen. Ich war neulich, das war eigentlich nur 4 Tage her, mit meiner Tochter unterwegs, habe sie von der Kita abgeholt und diejenigen, die unsere Fahrradsituation kennen. Ich habe ein Tandem-Fahrrad von Mailina angebaut an meinem Fahrrad. Sie kann da drauf sitzen, sie kann nicht lenken, aber mittreten. Das ist ganz praktisch. Und wir sind so unterwegs und ich bleibe an der Ampel stehen und drehe mich dann zu ihr um und sehe sie und lächle sie an und mache so meine Späßchen mit ihr und drehe mich dann wieder zurück und gucke, okay, wann kommt die Ampel? Und ich habe mir richtig Sorgen gemacht, weil ich auf einmal eine Stimme gehört habe, eine Männerstimme und dann dachte ich, okay, was ist das? Ich drehe mich um und dann sehe ich einen Mann auf dem Fahrrad, den wir zuvor überholt haben und ich mag das gar nicht erzählen, aber er fummelt dann quasi an dem Fahrrad von Mailina rum, an dieser Tröte, die sie da hat, und drückt die Tröte und spricht mit Mailina und fasst sie an die Schulter an. Das ist ein fremder Mann. Und ich denke so, was in aller Welt fasst du meine Tochter an? Das gibt's nicht. Das darfst du nicht. Und da habe ich mir richtig Sorgen gemacht und dann habe ich ihn angesprochen, ja, und gesagt so, können Sie bitte meine Tochter in Ruhe lassen? Ja, ich weiß, ich bin an sich ein sehr, sehr gnädiger Mensch, aber da hört's dann doch irgendwie auf. Ich gesagt, nein, das geht nicht. Das können Sie nicht machen. Und ich wusste nicht, was dieser Mann wollte. Ich glaube, er wollte nur lieb sein. Aber nicht so. Und dann bin ich dann einfach schnell gefahren. Ich wusste, ich bin schneller als er, weil ich ihn zuvor überholt habe. Und dann bin ich einfach weggefahren. Und da habe ich mir richtig Sorgen gemacht. Es gibt aber auch manche Sorgen, die gar nicht so richtig berechtigt sind. Ja, in meinem Fall ist das so, wenn ich die Sorge hätte und fragen würde, hey, liebt meine Frau, meine Tochter, lieben die mich wirklich? Ja, wäre das jetzt zumindest in der jetzigen Phase total unberechtigt. Ja, weil meine Frau und meine Tochter, sie zeigen immer wieder, dass sie mich lieben. Und wenn ich jeden Tag in Frage stellen würde, hey, lieben die mich? Ich weiß das nicht. Und meine Tochter und meine Frau, wenn die morgens aufwachen, so, oh, schön, dass du da bist. Also, klar, aber ich liebe dich. Meine Tochter sagt immer, Daddy, I love you. Ja, aus dem schönsten englischen Akzent. Und da geht mein Herz auf. Und wenn ich das in Frage stellen würde, wäre das völlig albern, weil meine Tochter an der Stelle sehr, sehr ehrlich ist. Und dann habe ich einfach Sorgen, die ich mit mir rumtrage. Und manche sind berechtigt, manche sind unberechtigt. Und so gibt es verschiedene Ebenen der Sorgen. Und ich möchte euch jetzt in dieser Predigt gar nicht so langweilen damit, aber ich möchte trotzdem sagen und ein paar ansprechen. Es gibt so ein Unterschied zwischen ich bin besorgt, Christoph hatte schön in der Einleitung schon ein paar Worte genannt, ja, ich sorge mich um jemanden, kann was sehr Schönes sein, aber auf der anderen Seite gibt's auch Ängste, richtige Ängste, ich habe richtig Angst, so eine Besorgnis und dazwischen bewegt sich jeder von uns und jeden Tag. Manche haben die Sorge, gerade zur Weihnachtszeit haben sie die Sorge der Einsamkeit und das ist dann egal, ob man eine Familie hat oder nicht und dann sagt man, ey, irgendwie gerade so zur Weihnachtszeit, in der Adventszeit fühle ich mich so allein. Ich beobachte es, dass viele, viele Menschen einfach beisammen sind. Das ist die Zeit der Liebe. Hey, eigentlich will ich, dass immer Zeit der Liebe ist. Ja, aber Weihnachten nun mal, so wird es genannt, ist die Zeit der Liebe. Und ich mache mir Sorgen, ich bin so einsam, keiner redet mit mir. Ist völlig unabhängig, ob ich Familie oder Freunde habe, aber irgendwie habe ich da die Sorge, einsam zu sein und einsam zu sterben. Und das ist auch eine Sorge, die viele, viele Menschen haben. Und ich glaube auch gerade so in einer großen Stadt, in der wir leben. Manche haben Geldsorgen. Ja, ich kenne das selbst aus bestimmten Bereichen in meinem Leben, aus bestimmten Lebenslagen, gerade als Student. Wenn man als Student unterwegs ist, hat man vielleicht nicht ganz so viel Geld oder auch vielleicht als Erwachsener. Ja, man hat Schwierigkeiten, einen Job zu kriegen. Und dann macht man sich Sorgen und sagt so, okay, wie soll ich überhaupt den nächsten Monat überleben? Und dann baut man sich so jeden Tag oder jede Woche so einen Sorgenaltar auf, weil man das irgendwie mitträgt. Manche Menschen haben Existenzängste. Sie wissen gar nicht, ob sie den nächsten Tag überleben können mit all den Sachen, die sie bedrücken. Und dann werden die Steine, die Sorgen, die man im Leben hat, die werden immer schwerer. Und dann trägt man die mit und man weiß nicht, wie man da rauskommt. Manche, und da muss ich sagen, muss ich mir eine große Portion Steine nehmen. Manche haben einfach Versagensängste. Sie stehen dann da und sagen, hey, dieser nächste Task, diese nächste Aufgabe, die steht bevor. Ich muss irgendwie was machen, meinem Chef was präsentieren auf der Arbeit. Ich habe Angst zu versagen. Ich habe ein richtig, richtig wichtiges Gespräch in meiner Familie und ich habe Angst zu versagen. Und das sind so Belastungen, die man immer mitträgt. Und dann nehmen sie irgendwie das Leben ein. Und ich möchte ganz kurz mal in die Bibel mal hineinschauen, und zwar im Buch oder in den Büchern Esra, Nehemia, um die Personen Haggai und Zacharia. Diese Personen oder diese Bücher befassen sich mit der Rückkehr Israels aus dem Exil. Und es ist so, dass Israel in ihrer DNA verankert hat, Gott anzubeten mit all ihrem Sein. Vielleicht ist es für uns vergleichbar mit dem, wir sind es gewohnt, jeden Sonntag, hoffentlich jeden Sonntag, in die Kirche zu gehen. Und für die war das in ihrer DNA drin, hey, wir haben einen Tempel. Und dort gehen wir hin, um unseren Gott anzubeten. Dort haben wir einen Altar, wir haben keinen Altar in dem Sinne. Aber irgendwie kennen wir das doch, dass wir so im Leben alltäglich haben und wir bauen unsere Sorgen Altäre. Jeden Tag habe ich Sorgen und ich baue sie auf und das Volk Israel kennt dieses Bild und sagt, wir haben einen Altar gehabt, wir haben einen Gott gehabt, den wir anbeten, da wo wir hingehen. Und im Exil hatten sie das eben nicht. Sie waren dann irgendwie verteilt, sie haben irgendwie Bedrängnis erlebt. Und dann war es so, dass sie zurückgekommen sind aus diesem Exil und das allererste, und das liebe ich so an dieser Geschichte, das allererste, was das Volk Israel sagt, ist, dass wir wollen unbedingt diesen Tempel aufbauen. Das ist uns so wichtig, unser Glaube ist so wichtig, wir wollen das fokussieren, dass wir den Tempel aufbauen. Und das Volk Israel fängt damit an, sie kommen zurück nach Jerusalem, fangen an, einen Altar aufzubauen, den Tempel aufzubauen. In Esra 5, im fünften Kapitel vom Esra-Buch, wird berichtet, dass der Bau des Tempels auf einmal unterbrochen wird. Ja, auf einmal wird das nicht mehr priorisiert und sage und schreibe, 18 Jahre machen die Pause und bauen nicht mehr an dem, was sie eigentlich priorisiert haben. In Haggai 1, 2 bis 4 passiert dann Folgendes. Da heißt es, dann empfing der Prophet, nicht Haggai, ein weiteres Wort von Gott. Und das Wort lautet folgendermaßen. Im Auftrag des Herrn sollte Haggai verkünden. So spricht der Herr, der allmächtige Gott. Ah, das ist leider abgeschnitten. Ich lese mal meine, oder ich, ja, so. So spricht der Herr, der allmächtige Gott. Dieses Volk behauptet, die Zeit sei noch nicht gekommen, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen. Aber warum ist es für euch selbst an der Zeit, in Häusern mit getäfelten Wänden zu wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt? Das heißt, wir haben das Volk Israel, die sagen, das ist meine DNA, das gehört zu mir dazu. Wir wollen Gott priorisieren, den Tempel aufbauen. Und was passiert? Da schleicht sich irgendwas in ihr Leben ein. Sie sorgen sich auf einmal um ihre eigenen Häuser. 18 Jahre sind vergangen. Im Tempel ist nichts passiert. Priorität hat sich verändert. Ihr Blick hat sich weggewandt von Gott zu ihren eigenen Häusern, zu ihrem eigenen Leben. Aus zuerst der Tempel wurde zuerst mein Haus. Und Gott sagt hier nicht, weil er beleidigt ist, sondern Gott sagt hier, schaut euch mal an. Er reflektiert die Situation. Ihr habt eigentlich das und das gesagt. Ihr habt das und das fokussiert. Aber jetzt ist es anders. Fällt euch was auf? Ab dem Moment, wo ich keine Priorität für euch war, haben alle anderen Situationen gelitten. Ihr seid wieder in Bredouille gekommen. Ihr wurdet wieder angegriffen. Die anderen Völker haben sich zurückgemeldet und gesagt, so nein, ihr habt kein Berechtigungsdasein. Auf einmal, wo das Volk Israel die Priorität verändert hat. Vielleicht kennt ihr das auch in eurem Leben. Ich kenne das in meinem, dass wenn ich meine Prioritäten ändere, dass ich auf einmal irgendwie den Blick verliere und manchmal das Gefühl habe, alles geht den Bach runter. Ich male jetzt tatsächlich ein bisschen so ein schwarzes und weißes Bild. Aber oft kommt es auch uns so vor. Prioritäten ändern sich. Gott bekommt irgendwie keinen Raum mehr in meinem Leben. Gott bekommt keinen Raum in mir zu wirken. Und aus meiner Hoffnung in Jesus wird Resignation, weil die gewünschten Ergebnisse ausbleiben. In dieser Resignation hinterfrage ich, ob Gott es überhaupt gut mit mir meint. Ob er mir nicht irgendwie etwas vorenthält. Warum heilst du mich nicht, Gott? Zweifel und Sorgen schleichen sich bei mir ein. Leidenschaft stirbt und Gleichgültigkeit setzt ein. Kommt euch das bekannt vor? Und an die Tendenz, wozu wir Deutschen irgendwie auch recht gut sind, ist, dass wir dann anfangen zu kritisieren und zu hinterfragen und eine Gabe, die uns gegeben wird, auch Sachen zu optimieren, wird dann in was Destruktives umgewandelt. Nehemia ist ein Mann, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die Stadtmauer wieder aufzubauen. Und wer irgendwie vielleicht so diese mittelalterlichen Filme kennt und mag, der weiß, wie wichtig eine Stadtmauer ist, um einfach Feinde abzuwehren. Und Nehemia bekommt diese Aufgabe und er kriegt richtig, richtig viele Anfeindungen. Er könnte sich in dieser Situation sehr, sehr viele Sorgen machen. Da gibt's Menschen um ihn rum, die sagen, Nehemia, was machst du denn da eigentlich? Das ist völlig albern. Du brauchst das gar nicht machen. Du steckst da Arbeit rein und Muße und irgendwie, das bringt doch nichts. Das kostet Geld und so weiter und so weiter. Und Nehemia ist einer, der macht sich an der Stelle nicht die Sorgen. Oder andersrum, die Sorgen, die er vielleicht hat, da dreht er seine Priorität und sagt, Gott, ich möchte dich fokussieren. Und trotz dieser Anfeindungen, so heißt es in Nehemia 3,38, trotz allem besserten wir die Mauer weiter aus und schon bald waren ihre Lücken bis zur halben Höhe geschlossen, denn das Volk arbeitete mit ganzer Kraft. Ey, die hatten wirklich viele Anfechtungen, Anfeindungen. Sie hätten sich unglaublich viele Sorgen machen müssen. Und wenn sie weiter diesen Sorgen nachgelaufen wären, dann hätten wir niemals diesen Text lesen können. Trotz allem, trotz all dieser Dinge haben sie weitergemacht, haben sie ihre Priorität richtig gesetzt. Und ich glaube, es ist so, wenn wir Sorgen haben, wenn wir uns die übermannen, dann drehen wir uns oft irgendwie in einem Kreis. Wir kommen da vielleicht auch schwer raus und sagen, was wäre wenn, was würde passieren? Und man hat das Gefühl, man dreht sich im Kreis, aber ich würde sagen, wenn wir unsere Prioritäten richtig setzen und die Sorgen abgeben, denn das Wort Gottes sagt, wenn wir Gott unsere Sorgen abgeben, dann wird er uns begegnen. Und ich glaube, es ist wichtig zu wissen, wie wir unsere Sorgen oder dass wir unsere Sorgen an Gott abgeben können. Und dann, glaube ich, wird es zu einer Spirale, die nach oben sich dreht. Ich habe einen Freund, der ist Pastor im Mühlheimer Verband, daher nenne ich seinen Namen nicht, geht gerne laufen, so wie ich. Und er hat mir gesagt, Alex, ich gehe laufen und werde trotzdem fetter. Das ist sein, ich zitiere nur, das, was er gesagt hat. Und er versteht das nicht. Er hat gesagt, er will abnehmen und er geht laufen. Und dann habe ich mit ihm geredet und gesagt, hey, das Laufen macht dich nicht dünn. Das ist irgendwie was man sich in den Kopf eingebrannt hat. Wenn ich Sport mache, werde ich sofort dünn. Das stimmt aber gar nicht. Sein Problem ist, er liebt das Essen. Das ist so. Sein Problem ist nicht, dass er sich nicht motivieren kann, Sport zu machen, sondern er liebt das Essen. Wenn er laufen geht und 500 Kilokalorien abnimmt, aber 1000 zu sich nimmt, hat er 500 Kilokalorien zu sich genommen. Versteht ihr die Rechnung? Und er muss seine Ernährung einfach ändern, um seinen Körper zu ändern. Und manchmal machen wir uns Sorgen um Dinge, auch existenzielle. Und wir beten zu Gott, wir machen mehr Lobpreis und es ändert sich einfach nichts. Wir denken, das ist immer die Lösung, dass wir dann mehr Lobpreis machen, mehr beten, mehr Bibel lesen. Hey, aber das ist nicht das, was deine Sorgen eventuell wegnimmt. Ich verstehe mich nicht falsch, ich stehe hier und sage, lasst uns Lobpreis machen, lasst uns Bibel lesen, lasst uns beten und nicht damit aufhören. Aber wenn du das gegenüberstellst und sagst, hä Gott, ich mach doch das und das und das für dich, aber ich habe immer noch Probleme, das ist nicht die Lösung, oder? In Matthäus 6,33, einer der absolut coolsten Bibelstellen im Wort Gottes. Jesus versammelt seine Jünger um sich, die Bergpredigt. Matthäus 5-7 können wir sie nachlesen und das ist so das Zentrum. ja, dieser Bergpredigt, diese Aussage. Und es kommen tausend andere Menschen dazu. Und Jesus lehrt eigentlich seinen Jüngern, aber die anderen hören das und lehrt auch sie. Und dort heißt es, sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt und lebt nach Gottes Willen, denn er wird euch mit allem anderen versorgen. In einer anderen Übersetzung heißt es, euch soll es zuerst um das Reich Gottes gehen und zuerst um seine Gerechtigkeit, dann wird er euch alles Übrige hinzutun. Und ich glaube, je ernster wir Gott nehmen, desto resistenter werden wir gegenüber Sorgen. Je mehr wir es priorisieren und an, ich sag mal in Anführungsstrichen, an seinem Tempel bauen, ihn fokussieren, dann glaube ich, wird es so eine Umschwenkung geben von ich mir meiner mich, meine Sorgen, das ist ein richtiges großes Problem und ich drehe mich nur noch drum, dann wird er uns helfen können. Warum? Weil ich mich ihm hingebe, mich resigniere und sage, Gott, auch im Klagen, Gott, ich finde das blöd jetzt gerade, ich mache mir richtig Sorgen um diese Sache, aber ich komme zu dir damit. Weil ich glaube, dass es ein Unterschied ist, als wenn wir einfach nur in unseren Hauskreisen uns irgendwie die Ohren voll labern, wie schlimm alles ist. Oder wenn wir auf der Straße irgendwie einen Warmbäcker treffen, den wir kennen und sagen, oh, hast du gehört, was alles schlimm ist. Es ist wichtig, darüber zu reden, versteht mich nicht falsch. Aber es ist die Frage, wo setze ich meine Priorität? Wo möchte ich meine Beziehung hinsetzen und priorisieren, hinlegen. Und ich stelle mir das so vor, vielleicht kennt ihr das, so ein Lotus-Effekt, so ein Lotusblatt. Ja? Das gibt es in der Natur, aber vielleicht unsere Autofreunde unter uns, da gibt es ja auch schöne Lackfarben, um sein Auto irgendwie einzuschmieren. Und wenn es regnet, dann prallt das ab. Und ich habe so das Gefühl, dass das vielleicht ein Bild ist, was manche anspricht, dass wenn wir uns Gott hingeben, auch mit unseren Sorgen, dann ist er derjenige, der das irgendwann mehr und mehr abprallen lässt von uns. Je tiefer wir in unserer Berufung leben, umso häufiger versucht der Zweifel, dich mit Sorgen zu überschütten. Ich stehe hier nicht und sage, dass deine Zweifel und deine Sorgen weggehen werden. Das wäre völlig dumm von mir, das zu sagen oder zu versprechen, weil ich glaube, dass solange wir in dieser Welt leben, immer wieder Sorgen auftauchen werden. Und ich weiß, wovon ich rede. Ja, ich bin vielleicht immer wieder so der glückliche, fröhliche Typ hier vorne und auch in einzelnen Gesprächen. Aber ich mache mir sehr, sehr viele Sorgen. Und auch ich darf lernen, auch immer mehr und mehr und auch nach dem heutigen Tag, meine Sorgen an Gott abzugeben, anzufangen, ihn mehr zu priorisieren, statt mein eigenes Haus, meinen eigenen Tempel zu bauen, meinen Sorgentempel mit all den Dingen, die irgendwie kommen. Was esse ich denn heute Abend? Oh Mann, ich habe Gäste da, was gebe ich ihnen zu trinken? Und das sind einfach alles Dinge, die uns irgendwie einnehmen. Dem einen anderen, dem einen mehr, dem anderen weniger. Und jetzt ist meine Frage, baust du einen Altar für deine Sorgen oder gehst du zu Jesus, gehst du zu Gott und baust deinen Altar bei ihm, indem du zum Kreuz gehst und sagst, Jesus, du allein bist derjenige, der zu mir gekommen ist und meine Sorgen wegnehmen kann. Du bist derjenige, der Lösungen für meine Probleme hat. Und das ist auch ein Grund, warum Jesus gestorben ist. Ja, er ist für unsere Krankheiten gestorben. Er macht uns gesund, er macht uns frei. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Er ist gekommen, damit wir ewiges Leben haben können. Aber er ist auch gekommen, um unsere Sorgen zu nehmen. Und das ist wichtig, dass wir zu Jesus kommen. Wie machst du das? Es gibt ganz unterschiedliche Weisen, wie man das machen kann. Mir hilft Lobpreis und Anbetung. Oft zu Hause, mache ich in der Gemeinde gar nicht so häufig, gehe ich auf die Knie und bete. Und ich merke, Jesus begegnet mir da. Ich lese relativ wenig Wikipedia-Einträge, aber jetzt zu dem Thema Sorgen habe ich mal reingeschaut und ich habe einen Satz gefunden und der traf das richtig intensiv. Wikipedia schreibt über Sorgen oder Sorge ist eine subjektiv erwartete Not, ein Bedürfnis, eine Gefahr, wird gedanklich vorweggenommen und wirkt sich im Fühlen, Denken und Handeln des Besorgten oder des Sorgenden aus. Das heißt, bevor überhaupt was passiert, schaltet mein Kopf sich ein und macht so Kopfkino. Kennt ihr das? Und davon lassen wir uns so sehr beeinflussen oft, dass wir dann, wenn das passiert, wir gar nicht so richtig reagieren können. Das nimmt uns ein. In der Psychologie gibt es die sogenannte Assoziationskette oder die Gedankenkette wird sie auch genannt. Was wäre, wenn? Was könnte passieren? Was wäre, wenn ich jetzt irgendwie dann, das hatte ich erst jetzt dieses Jahr, ich habe mich richtig gut auf einen Marathon vorbereitet dieses Jahr und dann habe ich mir Gedanken gemacht, oh, was wäre, wenn ich jetzt krank werden würde, genau in der Woche davor. Ey, und es ist passiert. Oh, und ich habe mich versucht, irgendwie aufzuputschen mit irgendwelchen Sachen. Oh, und jetzt habe ich 120 Euro für so einen Lauf ausgegeben und das ist richtig teuer und ich bin extra nach Berlin gefahren, um den zu laufen. Und also da habe ich mir richtig Sorgen gemacht. So, und am Tag selbst saß ich zu Hause deprimiert und habe einfach mich gefreut, dass mein Papa mitgelaufen ist. Aber es war nicht schön, weil mein Kopf sich die ganze Zeit gedreht hat. Und es hat mich eingenommen. Das hat mich nicht irgendwie trotzdem mich freuen lassen. Klar darf ich an der Stelle authentisch sein und sagen, das finde ich blöd. Das finde ich blöd. Aber Sorgen ist ja was, was ich mir mache, bevor was überhaupt eintritt. Sich Sorgen ist eine Konversation, die du mit dir selbst über Dinge hast, die du nicht ändern kannst. Beten hingegen ist eine Konversation, die du mit Gott über Dinge hast, die er verändern kann. Das ist meine Antwort heute Morgen und das dürfen alle Teenie-Glaubenskursler aufschreiben. Ich sage es nochmal. Sich Sorgen, und ihr alle anderen dürft das auch aufschreiben. Sich Sorgen ist eine Konversation, die du mit dir selbst hast über Dinge, die du nicht ändern kannst. Wogegen Beten eine Konversation ist, die du mit Gott über Dinge hast, die er verändern kann. Gott kann die Dinge in deinem Leben verändern. Und ich glaube, dass so geht es mir, das ist vielleicht nur eine Lösung für Menschen, die sagen, ich drehe mich um Sorgen. Diese Predigt ist nicht für dich, der du sagst, ich habe keine Probleme mit Sorgen. Ich bin relativ entspannt. Die ist nicht für dich, die Predigt. Die Predigt ist vor allem für Menschen, die sagen, ich komme aus dieser Spirale nicht raus. Ich mache mir ständig Sorgen. Das macht mir Angst. Ich komme da nicht raus. Die Antwort ist beten. Zu Gott kommen. Wir in der Christusgemeinde wollen eine Gebetskultur entwickeln. Wir haben sie schon. Ich liebe es. Wir haben neulich überlegt, was für E-Mail-Adressen wir noch behalten können. Ja, und eine, die wir definitiv behalten wollen, glaube ich so für die Zukunft eigentlich die einzige, ist gebet@cgbn.de. Ich hatte das in meiner alten Gemeinde nicht. Als ich hergekommen bin, dachte ich, cool, auf einmal flatterten diese E-Mails rein und dann schreiben Leute rein, hey, könnt ihr bitte dafür beten? Ich habe ein Interview morgen auf der Arbeit. Und dann denke ich, ja, diese 2, 3 bis 5 bis 20, 30 Minuten, wie viel auch immer man Zeit sich nimmt, die habe ich und die nehme ich gerne. Warum? Weil es da jemand gibt, der sich vielleicht eine Sorge hat. Wie wird das morgen laufen in dem Gespräch? Und dann sage ich, okay, klar, ich setze mich dafür ein im Gebet, dass diese Person getragen wird von Gott. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Sache, dass wir sowas haben. Und so wollen wir auch in jeder Gruppe, in jedem Ding, was wir starten wollen, wollen wir beten. Und ich möchte, dass wir als CGBN-Familie ermutiger werden. Wenn wir wissen, okay, da gibt es einen Bruder, eine Schwester, da gibt es Freunde, Familie in unserer näheren Umgebung, die brauchen Ermutigung, dann will ich doch da sein und sie ermutigen. Dann will ich doch einstehen im Gebet für sie. Weil aus so einer Spirale der Sorgen, so kommt man schwierig raus. Und ich möchte gerne, und das Lobpreisteam darf schon gerne nach vorne kommen, als Reaktion darauf gerne eine symbolische Handlung mit euch vornehmen. Für jeden, der angesprochen ist und der gerne das tun möchte, das bedeutet vielleicht ein bisschen was für dich, aufzustehen und nach vorne zu kommen. Wenn du eine Entscheidung triffst, du musst hier nichts sagen, du musst hier nichts irgendwie Großartiges tun, du kannst einfach symbolisch hier einen Stein nehmen und für dich beten und sagen, ja Gott, ich möchte meine Sorgen, einfach symbolisch, ich möchte meine Sorgen dir hingeben. Und dann kannst du hier, das ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber du darfst gerne auf die Bühne kommen. Das Lobpreisteam wird sich nicht gestört fühlen. Alle anderen haben sowieso ganz heilig die Augen zu und beten Gott an. Das heißt, das ist ein Moment für dich und Jesus und Gott. Ja? Du darfst hier nach vorne kommen und sagen, symbolisch, ich gebe das ab. Das haben wir schon mal gemacht, hier Steine raufgelegt. Und dann darfst du hier nach vorne kommen. Und du darfst das tun. Dazu auch eine herzliche Einladung zum Abendmahl. Hier vorne ist was vorbereitet worden. Du darfst alleine kommen, du darfst mit jemandem zusammenkommen, mit einer Freundin, einer Freundin, Mann, Frau. Du darfst gerne mit deinem Hauskreis kommen. Du darfst gerne auch mit jemandem Fremden kommen. Du darfst nach vorne kommen und sagen, wollen wir zusammen Abendmahl nehmen. Das heißt, eigentlich ist das ein einfacher Gang. Das ist kein Gang nach Canossa, sondern ein Gang zum Kreuz. Du darfst hier nach vorne kommen, die Steine hintun, so viele wie du möchtest. Du darfst gemeinsam Abendmahl nehmen, um damit du dich daran erinnern kannst, wofür Jesus gekommen ist. Und dann gibt es noch ein unglaublich wundervolles Angebot. Wir sind eine Gemeinde, die eine Gebetskultur haben. Du darfst dann, das wird ein sehr aktiver Part sein, du darfst dann wieder nach hinten gehen, vielleicht wo du hergekommen bist, und dann darfst du Gebet in Anspruch nehmen. Da werden Beter sein, die beten konkret für dich. Du darfst da hingehen und sagen, hey, ich habe jetzt gerade kein Anliegen, aber könnt ihr mich einfach segnen? Und die machen das total gerne. Unsere Beter, die lieben das, für euch zu beten. Die warten förmlich drauf. Ich glaube, sie sind sogar ein bisschen enttäuscht, wenn keiner kommt. Ja? Und wenn du den Drang hast und sagst, doch, ich brauche Gebet, dann geh doch nach hinten. Wenn du ein konkretes Anliegen hast, das ist in einem geschützten Rahmen da hinten, dann darfst du das auch ansprechen, sagen, hey, ich brauche Gebet konkret für das Vorstellungsgespräch, was ich nächste Woche habe. Oder, hey, mein Knie ist richtig kaputt gegangen vor 2 Wochen. Ich brauche dafür Gebet. Und die beten für euch. Lasst uns das einfach tun und im nächsten Lied Gott alle Ehre geben. Amen. Vielen Dank.